Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Es ist tatsächlich so, dass einfach jetzt als Urlaubsziel, als Entschleunigungsinsel hier Helgoland immer wichtiger wird. November, Dezember beispielsweise haben wir die Robbengeburten auf der Düne. Das ist ein Naturschauspiel. Da haben wir sehr viele Gäste, die das mitnehmen. Sehr viele Pensionen, Hotels haben im Laufe der vergangenen Jahre renoviert, restauriert, um einfach das schicker zu machen, schöner zu machen, gemütlicher zu machen.
Und dann ist das alles entstanden. Erstmal die Hallen, die ganze Hafenanlage wurde alles neu gemacht. Die Straßen, die wir jetzt hier entlang gehen, das hat alles nicht gegeben.
Es geht nicht mehr so vielleicht auch möglichst viel in möglichst kurzer Zeit, sondern es geht eher um die Qualität. Das heißt, eine Führung mit viel Inhalt oder einer Wissensvermittlung zu einem Thema mit auch ein bisschen Tiefgrund, sei es jetzt die Kegelrobbe oder der Seehund auf der Düne. Die Leute wollen detaillierte Infos.
Ein nicht ganz 2 Quadratkilometer großer Felsen aus rotem Sandstein, knapp 70 Kilometer vom Festland entfernt. Helgoland war einst bedeutender Stützpunkt für Schmuggler nach Großbritannien, später der Seelotsen für Schiffe mit Kurs auf Hamburg und zu Beginn des 18. Jahrhunderts war die Insel sogar das größte Warenumschlagszentrum Europas. Die Insel war dänisch, dann britisch, dann deutsch und stand nach dem Zweiten Weltkrieg unter britischer Besatzung. Erst 1952 gab man die Insel an Deutschland zurück und 2 Jahre später konnte die Wiederbesiedlung beginnen. Einst war die schleswig-holsteinische Insel bekannt für Butterfahrten und günstigen Alkohol. Inzwischen bildet die Windkraft die Haupteinnahmequelle der Insel. 4 Windparks werden von hier aus gewartet. Helgoland ist Basis für die Betriebs- und Wartungsmannschaften. Beim Tourismus setzt man auf höherwertigen Urlaub als noch vor 20 Jahren. Jetzt, Anfang April, geht die Saison auf der Insel los und es kommen immer mehr Tagesgäste und Urlauber an. Bei meinem Besuch Mitte März war die Insel noch im Winterschlaf. Starker Wind war ein ständiger Begleiter, aber ich konnte trotzdem sehen, wo und wie die Insel Helgoland sich im Wandel befindet. Mein Name ist Jörn Schaar, ich bin der Landeskorrespondent für Schleswig-Holstein und ich nehme Sie in diesem Wochenendjournal mit auf den Roten Felsen in der Nordsee. Zwischen Anfang April und Ende Oktober nach Helgoland zu kommen, ist fast immer ein Abenteuer. Im Winterhalbjahr fährt nur 3-mal in der Woche ein Schiff aus dem niedersächsischen Cuxhaven, wenn das Wetter es zulässt. Meine Überfahrt fällt wegen eines Sturms aus. Erst am nächsten Tag erreicht das Schiff außerplanmäßig die Insel. An Bord sind gut 150 SchülerInnen zwischen 10 und 15 Jahren. Einige sind bei der Ankunft sehr blass um die Nase, weil die Überfahrt bei Windstärke 8 ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt ist, nur eben 2,5 Stunden lang.
Wir stehen jetzt gewissermaßen am Entree nach Helgoland. Wer ankommt auf der Insel, der läuft früher oder später in die Hauptstraße, den Lung Wai. Lung Wai ist Halunder, das Helgoländer Friesisch und heißt Langer Weg. Und ich stehe hier mit Tourismusdirektor Stefan Hauke. Helgoland hatte in den vergangenen Jahren so ein bisschen einen Knick bei den Besucherzahlen. Das hängt einerseits mit der Pandemie zusammen, aber es gab, glaube ich, noch mehr Gründe dazu. Warum sind die Zahlen noch nicht wieder auf dem Niveau wie vor der Pandemie?
Ich muss also rückblickend wirklich sagen, die letzten 3 Jahre hatten wir unwahrscheinliches Glück. Es gab natürlich den Einbruch wegen Corona, das ließ sich nicht verhindern. Aber in dem Moment, wo dann der Lockdown wieder aufgehoben wurde, ging es von 0 auf 100. Ja, also es war wirklich super gut. Und wir haben ungefähr 20% Wachstum von im ersten Jahr Corona, dann 25% Wachstum im vergangenen Jahr. Und von daher stehen wir eigentlich so da, wie wir es geplant hatten. Wir sind momentan ungefähr 15% unter den Zahlen vor Corona. Ja, und das ist genau das, was unsere Herausforderung ist für dieses Jahr, für 2023. Wir wollen wieder auf das alte Niveau kommen.
Lass uns mal drüber sprechen, wie Tourismus sich auf der Insel auch verändert hat. Wir gehen im Lung Wai entlang und dann kommt man an lauter Duty-Free-Shops vorbei. Hier steht eine Menge Alkohol in den Auslagen, Zigarren, große Packungen, Zigaretten. Helgoland hatte ja auch lange so ein bisschen das Image vom Fuselfelsen. Kommt die Gemeinde davon langsam wieder weg oder ist es überhaupt notwendig, davon wegzukommen?
Nee, also ganz, ganz wichtig, dieses F-Wort darf nicht mehr verwendet werden. Ja. Da wird man auf Helgoland gesteinigt. Nein. Nee, also, dass die Menschen nach Helgoland kommen, um einzukaufen, die Zeiten sind vorbei. Es ist natürlich steuerfrei, es ist duty-free auf Helgoland. Und es gibt natürlich noch die, ja, Alkohol, Zigaretten und so weiter hier zu kaufen. Das wird aber gerne mitgenommen, aber das ist so eine angenehme, nette Begleiterscheinung. Was wir mehr und mehr merken, ist, dass die Gäste tatsächlich herkommen, um beispielsweise eine Uhr einzukaufen oder eine schicke Jacke, also höherwertige Qualitätsartikel. Aber das ist so eine Randerscheinung. Zum Einkaufen kommt niemand mehr her.
Zollrechtlich liegt Helgoland im Ausland. Deshalb kann man hier zollfrei einkaufen und bis zu bestimmten Freimengen Waren auf das Festland einführen. Besonders beliebt sind dabei Zigaretten, Schnaps und, wie Stefan Hauke es gerade sagte, hochwertige Kleidungsstücke, Schmuck oder Uhren.
Es ist tatsächlich so, dass einfach jetzt als Urlaubsziel, als Entschleunigungsinsel hier Helgoland immer wichtiger wird.
Und Entschleunigung ist im Augenblick Mitte März relativ leicht auf Helgoland zu finden. Hier ist ja auch gerade überhaupt nichts los in der Fußgängerzone. Wir sind sozusagen unter uns. Jetzt die Leute, die nach Helgoland kommen, die suchen diese Abgeschiedenheit oder was kann Helgoland dann noch bieten darüber hinaus?
Nee, ich meine, das ist wirklich eine tolle, einmalige Sache von Helgoland, dass wir das ganze Jahr über eigentlich immer etwas haben. Ja? Also klar, jetzt im Winter ist es ruhig, aber November, Dezember beispielsweise haben wir die Robbengeburten auf der Düne. Das ist ein Naturschauspiel, das ist also unglaublich. Ja? Und da haben wir sehr viele Gäste, die das mitnehmen. Jetzt Januar, Februar, März ist es natürlich ruhig. Am 24. März geht es wieder los, offizieller Start der Sommersaison. Aber auch jetzt haben wir Gäste hier, die einfach die Ruhe genießen. Und es ist eine tolle Sache, sagen wir nicht 2 oder 3 Stunden, aber vielleicht 1 Stunde am Strand entlang zu gehen, sich so ein bisschen durchpusten zu lassen und dann eben diese Gemütlichkeit irgendwo in ein Café, einen heißen Pharisäer oder einen Grog zu trinken oder die Sauna zu besuchen. Ja, das sind eben Dinge, dieser Ausgleich, ja, die Natur, das Kalte, die tolle Luft und dann diese Gemütlichkeit.
Hat sich denn der Anspruch der Urlauber und auch der Tagesgäste an das, was die Insel so übers Jahr bietet, irgendwie verändert über die Jahre?
Nein, ich glaube schon, dass also die Gäste wirklich klar die Ruhe genießen, aber sie wollen auch Qualität. Ja? Also das, was wir hier machen, das muss richtig sein. Sehr viele Pensionen, Hotels haben im Laufe der vergangenen Jahre renoviert, restauriert, um einfach das schicker zu machen, schöner zu machen, gemütlicher zu machen. Und das kommt sehr gut an.
Jetzt geht bald die Saison los. Was ist also das Ziel? Wie viele Gäste wollt ihr dieses Jahr schaffen?
Unser großes Ziel war 300.000 im vergangenen Jahr. Wir sind etwas über 300.000, 315.000 Gäste kamen an. Wir wollen also 350, ideal wäre bis 400.000. Das ist Übernachtungsgäste, ist also immer noch Platz, das ist klar. Aber wir wollen uns noch mehr auf die Tagesgäste konzentrieren. Weil es ist also unglaublich, wir hatten eine Umfrage vor 2 Jahren, etwas über 90% der Gäste, die hier sind, sagen, nee, sieht gut aus, sie kommen wieder. Und einfach dieser erste Eindruck von Helgoland ist also sehr, sehr positiv. Und wir wollen die Gäste einladen, um das kennenzulernen. Einfach mal reinschnuppern als Tagesgast, um dann zu sagen, hey, das sieht super aus, das lohnt sich für einen schönen kurzen Urlaub.
Die Insel entwickelt sich da ja auch so ein bisschen weiter, was touristische Attraktionen auch angeht. Ich denke zum Beispiel an den Bunkerstollen so und andere Sachen, die vielleicht auch mal bei schlechtem Wetter genutzt werden können.
Wir sind eine 12-Monate-Destination, das ist logisch. Der Bunkerstollen ist eine ganz neue Attraktion, weil wir merkten, die Bunkerführungen kommen sehr gut an. Aber für Tagesgäste ist für die Bunkerführung beispielsweise nicht genügend Zeit. Ja, das dauert eben eineinhalb Stunden Zeit, um da durchzugehen. Jetzt haben wir den Bunkerstollen im Unterland direkt neben dem Fahrstuhl. Und das ist natürlich nun eine Möglichkeit, dass Gäste auf eigene Faust einfach da durchgehen können.
Am Südhafen der Insel bin ich mit Thorsten Pollmann verabredet. Er ist Bürgermeister der rund 1800 Einwohner. Pollmann ist ein stämmiger Mann, knapp 1,90 groß, die grauen Haare und den Bart trägt er kurz. Seit dem 1. Januar ist er im Amt. Vorher hat er sich in der Gemeindeverwaltung jahrelang hauptamtlich um die Finanzen gekümmert. Wir gehen durch das Gewerbegebiet der Insel zwischen dem Anleger Südhafen und dem eigentlichen Ortskern von Helgoland. Helgoland war nach dem Zweiten Weltkrieg komplett ausgebombt. Die Bunkeranlagen der Nazis wurden gesprengt und die Insel diente noch einige Jahre nach dem Krieg für britische Flieger als Bombenabwurfgelände. Deshalb liegen auch heute noch viele Blindgänger und Munitionsreste überall auf der Insel. Vor jeder Baumaßnahme muss deshalb eine Spezialfirma nach Blindgängern suchen. Manchmal muss mehrmals pro Woche der Kampfmittelräumdienst vom Festland anrücken, um Blindgänger zu entschärfen und abzutransportieren.
Das lag ja alles brach. Das war ja alles nicht. Auch das hier noch vom WSA, die Fläche, und hier das ganze Gelände, da war ja nichts. Das war alles Kampfmittel nicht geräumt und alles nur, ja, es lag halt brach. Schutt, alles wurde hier hingekippt, keine Halle stand. Die ganzen Molen und Hafenanlagen waren ja nicht nutzbar. Und dann hat man gesagt, ja, was machen wir? Glücklicher Zufall war natürlich auch mit Offshore, dass die hier hinkamen. Und dann hat man gesagt, hat er auch Geld bekommen, dass man gesagt hat, wir wollen hier den Frachtumschlag auch machen.
Das war früher so mehr im Ortskern.
Im Binnenhafen, ja. Vor dem Hotel Insulana, vor dem Vier-Sterne-Hotel. Die mögen das natürlich auch nicht, ja. Nachts den Frachtumschlag. Und dann hat man auch Fördermittel bekommen, eigenes Geld in die Hand genommen. Und dann ist das alles entstanden. Erstmal die Hallen und die ganze Hafenanlage wurde dann ertüchtigt, wurde alles neu gemacht. Die Helgoland, das größte Passagierschiff, was hier hinkommt, auch mit ein bisschen Fracht, das landet auch hier an. Und der Frachtumschlag ist hier. Das alles hat man hier so alt ertüchtigt. Die Straßen, die wir jetzt hier entlang gehen, das hat alles nicht gegeben. Das ist alles in diesem Rahmen ertüchtigt worden mit einem Gesamtvolumen 22 Millionen Euro, wo viel natürlich immer die Kampfmittelräumung auffrisst. Ja. Das ist hier auf Helgoland immer der Riesenkostenfaktor.
Ja, ja. Na klar. Bauen auf Helgoland ist generell relativ kompliziert, ne? Also fängt bei der Kampfmittelräumung ja an. Und das ganze Material muss auch irgendwie auf die Insel kommen. Wie viel organisatorische Arbeit steckt da drin in diesem Hafenprojekt?
Da steckt natürlich sehr viel hinter, weil man ja gucken muss, wer bringt das alles hier hin. Wir haben eine Firma, die haben dann auch große Frachter, die dann hier reinkommen. Fahrzeuge können hier gar nicht über die Kaimauern angelandet werden. Die machen das hinten so mit so einer Art Landungsboot und fahren dann hier durch das Wassersturzbecken. Das ist schon logistisch, ist es schon eine Riesenaufgabe. Weil man hier natürlich auch immer wetterabhängig ist. Ja. Oft geht hier gar nichts.
Ja, haben wir ja gemerkt. Also Schiffe fuhren jetzt die Tage wenig.
Ja, ne? Flieger dann, auch. Ja. Hab heute selber in Spieker gesessen, ein paar Stunden.
Jetzt sind die Offshore-Firmen ja jetzt dann seit ein paar Jahren hier, ja, und haben entsprechend ihren Unternehmenssitz hier, zahlen auch hier Gewerbesteuer. Das war ja für die Inselgemeinde so ein bisschen, ja, eine gewissermaßen eine Rettung, ne?
Ja, das auf alle Fälle. Also wir waren ja, wie viele andere auch, waren wir natürlich am Limit, was Finanzen angeht. Gewerbesteuer war hier ganz wenig, weil wir haben keine Industrie hier, nichts gehabt. Das ein bisschen, was du von den Duty-Free-Läden hast, das wirft ja nicht viel ab. Und dadurch sind natürlich, dass sich die Offshore-Firmen hier angesiedelt haben, sind diese neuen Hallen hier entstanden und die zahlen ihre Gewerbesteuer hier. Das macht für uns natürlich schon einen riesen Unterschied. Muss man sagen.
Wie hat sich der Gemeindehaushalt dadurch saniert? Wie kann man das beziffern?
Also wir hatten ja früher an die 40 Millionen auf Miese. Wir haben jetzt immer noch Schulden, aber die sind natürlich gut abgebaut. Und wir konnten auch schon einiges in die brachliegende Infrastruktur investieren. Wir haben die Wohnungen haben wir gebaut, die wir uns noch anschauen. Ein Kindergarten kommt. Wer sich die Hafenanlagen hier anguckt, wir haben 5 Stück. Davon ist jetzt zwei oder anderthalb sind fertig und der Rest muss noch gemacht werden. Das ist alles Schrott, teilweise nicht mehr begehbar. Da muss überall noch was gemacht werden.
Der Bund verwaltet einige Gebäude und Flächen auf Helgoland. Darunter sind auch Wohnungen, die für Bundesbedienstete vorgesehen sind und nur in Einzelfällen auf dem freien Wohnungsmarkt angeboten werden. Die Ausstattung gibt die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben als einfach an. In den Erhalt der größtenteils leerstehenden Wohnungen wird dabei nur wenig investiert. Bauland, ob hier im Gewerbegebiet oder im Oberland, muss erst vom Bund erworben werden, bevor es genutzt werden kann.
Ja, das macht es generell schwierig, der Bund. Er hat natürlich auch eine ganze Menge Immobilien hier, von denen auch einige dann leer stehen, weil man die verwahrt für gewisse Zwecke. Und das können wir uns gar nicht erlauben. Also Leerstand können wir uns an diesem wirklich sehr angespannten Wohnungsmarkt nicht erlauben. Und da müssen wir auch noch Gespräche führen.
Ja. Und betrifft dieser Leerstand dann auch hier andere Flächen auf der Insel, die vielleicht auch gewerblich genutzt werden könnten?
Ja, hier, wo wir jetzt ja gehen, das ist ja Gewerbe. Die ganze Reihe hier, das gehört alles dem Bund. Da ist ein Teil, was vermietet ist an, ja, Leute, die mal ein Gewerbe hatten, aber das nicht mehr nutzen. Das kommt also auch dazu. Das können wir uns eigentlich nicht leisten. Da müssen wir in Kürze mit dem Bund über die Sachen sprechen. Zollmole auf der Landungsbrücke, das muss abgerissen werden, das ist abgängig. Gehört aber auch dem Bund. Da müssen wir das erwerben, quasi damit wir es abreißen können.
Also da geht der Umbau der Insel sozusagen dann noch weiter. Was muss denn da passieren?
Für die Landungsbrücke und Zollmole haben wir zurzeit einen Workshop mit Bürgerbeteiligung, wo durch so ein Planungsbüro organisiert alle Bürger aufgerufen sind, sich mitzuwirken. Wie wollen wir die Landungsbrücke und die Zollmole künftig gestalten? Ich war bis jetzt dabei bei dem ersten Workshop. Da gibt es wirklich ganz tolle Ideen, wie man das machen kann. Wichtig wäre, dass wir es schaffen, dass die Schiffe und Katamarane möglichst wieder ins Zentrum kommen. So da, wo es früher beim Ausbooten ja auch war. Dass die Gäste nicht den weiten Weg haben vom Gewerbegebiet bis in den Ort. Weil das nimmt viel Zeit in Anspruch.
Ausbooten muss man auch noch mal erklären. Früher konnten die Schiffe ja gar nicht im Hafen festmachen, sondern lagen dann ein paar hundert Meter vor dem Ufer sozusagen und dann kamen also kleine hochseetaugliche Holzboote, die Leute vom Schiff an Land transportiert haben. Das ist ja eigentlich auch eine Helgoländer Tradition, wo viele sagen, das müsste eigentlich erhalten bleiben. Gibt es da Pläne?
Ja, es gibt Gespräche. Pläne würde ich das jetzt nicht nennen. Die Börteboote sind natürlich Kulturerbe. Das haben sie ja damals auch erwirkt mit ihrer Fahrt, wo die ja von Helgoland bis nach Berlin zum Bundestag gefahren sind. Das war schon eine medienwirksame Nummer. Und ja, es gibt viele, die sagen, das wollen wir wieder. Und es gibt auch viele, die sagen, das wollen wir nicht. Zu denen gehören auch die Reeder, die das eigentlich nicht mehr wollen. Und da muss man jetzt einen Kompromiss finden.
Was sind denn die Vor- und Nachteile am Ausbooten, am Börtebetrieb?
Also der Vorteil ist, das ist ein Riesen-Highlight. Und ungefähr die Hälfte der Leute möchte das auch. Wenn man das mal auch so liest und umfragen, die Leute verbinden damit auch ihren Urlaub auf Helgoland, denn damit beginnt er und das gehört einfach dazu. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Leute, die vielleicht eingeschränkt sind in der Bewegung und für die ist es dann oft auch ein Angstfaktor. Ja, man muss ja schon denken, man geht vom Schiff auf das kleine Boot und bei so einem Wellengang wie heute ist das schon abenteuerlich, also es ist da noch nichts passiert, aber es ist trotzdem dann schon abenteuerlich und eine Überwindung, diesen Schritt zu machen. Und gerade eingeschränkte Personen würden dann lieber den anderen Weg nehmen und sagen, da bin ich im Hafen, an der Kaimauer. Die alternative Lösung, die wir uns jetzt überlegt haben, das werden wir jetzt auch dieses Jahr stark durchführen und bewerben, ist das Ausbooten im Hafen. Bei diesen Passagierschiffen, wo es möglich ist, die Leute steigen nicht vorne die Gangway an Land, sondern gehen hinten raus durch die Pforte wie früher und steigen über ins Boot. Aber völlig harmlos, weil da dieser Schwell nicht drin ist.
Also der Wellengang. Bewegung.
Die haben dann dadurch erstmal das Erlebnis der Börtebootfahrt wieder. Und es ist noch eine Zeitersparnis in einem Ort von 20, 25 Minuten.
Also weniger Lauferei für die Tagesgäste und Urlauber, die auf die Insel kommen und ein großer Faktor für den Inseltourismus. Thank you. Helgoland ist gewissermaßen in zwei Ortsteile unterteilt. Einmal das Unterland, das nur wenige Meter über dem Meeresspiegel liegt, und einmal das sogenannte Oberland, rund 60 Meter höher. Beide Ortsteile sind über Treppen, Straßen oder einen Fahrstuhl miteinander verbunden. Und direkt am Eingang zum Fahrstuhl liegt auch der Eingang zum neuen Bunkerstollen. Den habe ich mit Jörg Andres besucht, der bis vor wenigen Monaten das Inselmuseum geleitet und den Stollen 4 Jahre lang geplant hat. Der Eingang zum neuen Bunkerstollen wurde neu in den Felsen der Insel gebohrt.
Es war zum ersten Mal so richtig mit großen Maschinen, die sich hier durchgefressen haben durch den Fels. Sie haben ihn wirklich sozusagen aufgefressen. Er wurde richtig klein gemacht und raustransportiert. Das war schon gigantisch zu sehen.
3 Monate hat es gedauert, bis die Bergleute diesen Zugangstunnel fertig hatten und auf einen historischen Bunkerstollen trafen, den die Inselgemeinde früher als Lager genutzt hat.
Für uns war das schon was Besonderes, als die sagten, wollt ihr gucken, wir brechen gleich durch. Ne? Die ganze Zeit guckt man gegen einen roten Felsen und dann wissen die auch schon vorher ganz genau, da stehen nur noch 10 Zentimeter, gleich fällt das um. Ne? Und als dann der Durchbruch war, als man zum ersten Mal Licht am Ende des Tunnels war sozusagen, ja, das war ein ganz tolles Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Da kam große Freude auf.
286 Meter ist die neueste Attraktion der Insel lang. Im eigenen Tempo kann man den historischen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg erkunden. Die Wände bestehen aus Spritzbeton. An manchen Stellen tropft es von der Decke, es ist kalt und der Gang wird nur von den Texttafeln an der Wand beleuchtet. An der Decke hängen Bildschirme, auf denen anfliegende Bomber gezeigt werden. Sie werden in einer Einbuchtung in der Wand auch auf den Felsen projiziert. Davor sitzt eine weiße Kunststofffigur, die mit Szenen der Angst beleuchtet wird. Man bekommt sofort Gänsehaut.
Es soll hier schon etwas bedrückend sein, aber wir machen nicht zu viele Bilder. Wir wollen eigentlich, dass die endgültigen Bilder im Kopf des Betrachters entstehen, sodass jeder so ein bisschen was anderes sieht. Je nachdem, wie er vorgebildet ist, was er für Eindrücke vorher gewonnen hat, all dieses. Die Leute haben alle Bilder von Krieg, von Bunker, von Zerstörung, hat jeder was im Kopf. Und der vervollständigt schon alleine alles.
Durch die exponierte Lage der Insel, 70 Kilometer vor dem Festland, gab es während des Zweiten Weltkrieges nirgendwo so oft Fliegeralarm wie auf Helgoland. Denn die alliierten Bomberstaffeln flogen fast alle über Helgoland hinweg.
Das heißt, es gab immer zuerst hier Alarm. Alle Menschen mussten in den Bunker. Und dann hat man festgestellt, die Staffeln fliegen irgendwo ins Deutsche Reich. Davon hat man dann nichts mehr mitgekriegt. Dann gab es Entwarnung. Aber irgendwann kamen diese Staffeln zurück. Dann gab es wieder Alarm. Die Menschen mussten wieder runter. Es gab also so ab 43 oder so, wenn man sagen, kaum noch einen Tag, wo man nicht in den Bunker musste und viele Tage, wo man mehrfach runter musste.
Zusätzlich dazu durchlöcherten die Nazis die Insel regelrecht. Bunkeranlagen für 4000 Soldaten mit eigenem Krankenhaus, einer Großküche und sogar einer Bäckerei waren im Fels der Insel untergebracht. Außerdem Lager für Flugabwehrgeschütze und deren Munition. Der Großteil der Bunker wurde von den Briten gesprengt. 6.700 Tonnen Sprengstoff haben britische Truppen in die Bunkeranlagen geschafft und mit einem mehrere Kilometer langen Seekabel zur Explosion gebracht. Die Bunkeranlagen wurden dabei größtenteils vernichtet und das Gesicht der Insel völlig verändert, weil ein Teil des Oberlandes dabei eingestürzt ist. Die Geschichte dieser Bunker fasziniert viele Menschen bis heute. So viele, dass die geführten Touren durch den Zivilschutzbunker im Helgoländer Oberland die Nachfrage gar nicht bedienen können.
Wir müssen permanent Gäste ablehnen, obwohl wir schon über 20.000 Gäste durchführen, dass wir einfach hier die Chance ergriffen haben und haben gesagt, dann bauen wir noch etwas für die Gäste, die, und ich bin überzeugt, hier zu Zehntausenden durchlaufen werden.
Denn jetzt können auch Tagesgäste die Bunkeranlagen besichtigen. Die Führungen durch den alten Zivilschutzbunker finden nämlich immer dann statt, wenn die Schiffe zum Festland längst abgelegt haben. Die Tagesgäste haben sich bisher zum Beispiel den berühmten Vogelfelsen angesehen. An der Nordostecke der Insel brüten Trottellummen und in der einzigen deutschen Brutkolonie Basstörpel. Die Tiere haben eine Spannweite von bis zu 1,80 Meter, schneeweißes Gefieder und sie streiten sich hier gerade um den besten Bruthügel. Naturschutzfachlich wird der Vogelfelsen vom Verein Jordsand betreut. Rebecca Ballstedt und ihr Mann Elmar leiten den Verein. Wegen des Sturms habe ich Elmar Ballstedt in einer etwas windgeschützteren Ecke getroffen. Er guckt mit einiger Sorge auf die kommende Brutvogelsaison, denn im vergangenen Jahr hat die Vogelgrippe Helgoland erreicht.
Bei uns hat es halt wirklich angefangen dann im Juli, dass innerhalb von 2-3 Wochen der gesamte Felsen eigentlich, vor allem oben auf den Plateaus, die man ja auch sehr nah erleben kann, alle Tiere oder zumindest ein Partner eines Paares oder das Jungtier gestorben sind. Und alles, was wir beprobt haben und ins Landeslabor geschickt haben, waren dann auch definitiv Vogelgrippefälle. Und dementsprechend hat das hier schon zu einem Verlust der Population geführt. Wie stark das aber tatsächlich jetzt wirklich ist oder wie viele Tiere gestorben sind oder wie viele dieses Jahr zurückkehren, das können wir jetzt heute noch gar nicht sagen.
Denn auch die Basstölpel und die Trottellummen sind Saisongäste. Sie verbringen ihr ganzes Leben auf dem Meer und kommen nur für die Aufzucht ihrer Jungen nach Helgoland. Bis Ende April läuft noch die sogenannte Besiedlungsphase. Auch das ist Teil der Führungen, die der Verein Jordsand auf Helgoland anbietet. Elmar Ballstedt nimmt wahr, dass sich die Ansprüche der Gäste an diese Führungen verändert haben.
Es geht nicht mehr so vielleicht auch möglichst viel in möglichst kurzer Zeit, sondern es geht eher um die Qualität. Das heißt, eine Führung mit viel Inhalt oder einer Wissensvermittlung zu einem Thema mit auch ein bisschen Tiefgrund, sei es jetzt die Kegelrobbe oder der Seehund auf der Düne oder der Lummenfelsen, aber auch die Zugvogelwelt. Die Themen sind alle inzwischen deutlich interessanter geworden. Die Leute wollen detaillierte Infos. Und da muss man jetzt langsam gucken, wie kommt man da hinterher, sowohl was Helgoland-spezifisches Material angeht, dass die Leute einfach auch was in die Hand bekommen können, als auch, wie kann ich die Führung vielleicht noch ein bisschen so umgestalten, dass es ein bisschen tiefgründiger wird.
Seine Frau Rebecca Ballstedt arbeitet auch für den Verein Jordsand und sie hat sich auf die Kegelrobben spezialisiert, die auf der vorgelagerten Badeinsel Düne ihr Zuhause haben. Etwa 100 Tiere leben dauerhaft hier. Zur Geburtensaison im November und Dezember vervielfacht sich deren Zahl. Für Ballstedt ist klar, die Tiere finden hier ideale Bedingungen vor.
Sie müssen halt ein gutes Nahrungsangebot haben und das scheinen sie zu haben, weil sonst hätten sie eben nicht so fitte Jungtiere, die sie halt dann jedes Jahr zur Welt bringen können. Und dann hat das natürlich auch damit zu tun, dass die Tiere halt sehr störungsarm ihre Jungen halt eben auch aufziehen können, dass eben Jungtiere dann eben entsprechend nicht versterben, weil die Muttertiere sie verlassen haben, weil sie sich halt irgendwie ständig gestört fühlen.
Den Kegelrobben geht es gut auf der Helgoländer Düne. So gut, dass es inzwischen zu gefährlich für die Naturschützer ist, die Jungtiere direkt am Strand zu zählen.
Jetzt gerade im Winter, wenn sie ihre Jungen verteidigen oder eben völlig wild geworden, der Paarung halt dann eben auch nachgehen, ist es schon ein sehr großes Gefährdungspotenzial für den Menschen. Denn die Tiere ja, verletzen sich auch sehr stark gegenseitig und nehmen da dann sicherlich auch keine Rücksicht darauf, wenn da eben dann ein Mensch halt dazwischen die Fronten gerät. Das Gewicht einer ausgewachsenen männlichen Kegelrobbe sind etwa 300 Kilogramm, verteilt auf 2,5 Metern, die dann auch noch eine Geschwindigkeit von etwa 20 km/h auch am Strand halt sozusagen nehmen können. Und da sind wir einfach buchstäblich, ja, körperlich völlig unterlegen, was das angeht.
Deswegen haben sie die Zahl der Jungtiere erstmals geschätzt. 1500 sollen es in der zurückliegenden Saison gewesen sein, die allein auf Helgoland zur Welt gekommen sind. Die Tourismusverwaltung schätzt, dass im Winter etwa die Hälfte der Urlauber nur wegen der Kegelrobben anreist. Stufen muss man auf Helgoland nutzen, um vom Unterland ins Oberland zu kommen. Es lohnt sich schon allein wegen des grandiosen Ausblicks. Dort treffe ich noch einmal Bürgermeister Thorsten Pollmann. Hier stehen die Häuser der Insulaner dicht an dicht zusammen und dazwischen sind immer wieder einige als Ferienhäuser vom Wohnungsmarkt verschwunden. Pollmann möchte hier gegensteuern.
Wir haben ja zusammen mit der Politik in den letzten Jahren die Erhaltungssatzung erstellt, die es jetzt verbietet, wenn jemand ein Objekt verschenkt, vererbt, verkauft und bisher an Gäste vermietet hat, dass der neue Eigentümer das auch tut. Der darf gerne vermieten, aber dann nur noch fest, also an Helgoländer. Quasi keine Gästevermietung mehr. Und der Wohnungsmarkt ist ja trotzdem so angespannt. Und deswegen haben wir ja da oben diese Wohnung halt gebaut.
Ja, da kommen wir gleich hin, wenn wir darüber nachdenken, dass hier jemand möglicherweise jahrzehntelang vermietet hat und dass die Erben, die nachkommen, auf einmal nicht mehr dürfen. Das gefällt auch nicht jedem.
Nein, das ist richtig. Also man muss es unterscheiden. Die Solidarität dahingehend ist sehr groß auf der Insel. Immer dann ändert sich das, wenn man selber in den Genuss eines solches Objektes kommt, dass man das zum Beispiel erbt. Dann hört das mit der Solidarität ein bisschen auf, ein Stück weit. Da sagt man, okay, aber ich bin ja Helgoländer, ich brauche das. Das war ja schon immer so. Da könnten wir mal eine Ausnahme machen.
Genau, generell Thema Generationswechsel auf Helgoland. Die Insel ist ja im Wandel, du hast es eben schon mal gesagt. Die Leute, die hier groß geworden sind, alt geworden sind, die müssen dann irgendwann weg von der Insel.
Das haben wir ja mal recherchiert. Und viele der Älteren sind ja aufs Festland, ja, ich sag mal, verbracht worden, weil es hier die ärztliche Versorgung nicht mehr so gegeben hat, die dann gebraucht wird. Und jetzt hat sich im letzten Jahr der Seniorenbeirat gegründet. Das ist eine große Anhängerschaft mit weit über 100 Leuten. Und die haben sich zum Ziel gemacht, auch mit mir und der Verwaltung und der Politik zusammen, das so hinzubekommen, dass die Älteren hier auf Helgoland bleiben können. Und hier auch quasi, bis sie irgendwann sterben. Und das ist eine Herausforderung, weil erstens brauchen wir da angepassten Wohnraum für diese Menschen. Dann brauchen wir Betreuung oder Pflegepersonal, was mit Familie kommt. Die müssen auch irgendwo untergebracht werden. Und wir brauchen eine angepasste ärztliche Versorgung, die auch erstmal ja, gefunden und auch untergebracht werden muss.
Und die kommen ja dann im Zweifelsfall auch mit Familie, mit Kindern, die im Zweifelsfall hier auch gerne was erleben wollen würden auf der Insel. Eigentlich sollte man ja meinen, ganze Insel-Fußgängerzone, das ist ein ziemlich idyllischer Ort zum Aufwachsen.
Genau, das ist es. Das ist ein wirklich idyllischer Ort hier. Das ist eigentlich ein Paradies für Kinder. Aber da muss man eine Grenze ziehen. Ich sag mal, 14 Jahre könnte man als Grenze nehmen. Bis dahin ist es hier wirklich super, könnte ich mir auch nicht vorstellen, das woanders zu machen, obwohl ich mit meinen Kindern erst später hier hingezogen bin. Aber ab 14 werden die Kinder ein bisschen flügge, wollen was erleben. Wir haben viel junges Personal in der Gastro, im Service. Die wollen alle was erleben, da fängt das dann abends an. Die wollen Disco, die wollen ihr Geld ausgeben, ein bisschen Abenteuer. Wir haben ein super Abenteuerland geplant, gehabt, ist aber leider aus Kostengründen dann erstmal auf Eis gelegt worden.
Und jetzt kommen wir hier am Oberland sozusagen an das Ende der besiedelten Fläche, sage ich mal. Da, wo der Leuchtturm steht, da ist dann Schluss. Das ist alles Bundesgelände. Und ausgerechnet hier habt ihr Wohnraum geschaffen von der Gemeinde. Das stelle ich mir wahnsinnig kompliziert vor. Wie war dieser Prozess?
Ja, das war schon eine Riesennummer, weil hier im Modulbau Weise sind Wohnungen entstanden worden von Einraum-Apartments, also für eine Person, bis Vierzimmer-Apartments, Wohnungen natürlich, und 67 Stück an der Zahl. Wir mussten erstmal die ganzen Grundstücke kaufen vom Bund. Dann musste alles Kampfmittel geräumt werden. Das geht hier auf Helgoland natürlich richtig ins Geld und auch auf die Zeit. Ja, und so sind dann mit viel Verzögerung Schwertransporten aus Polen sind dann hier diese 67 Wohnungen entstanden. Und hier gleichzeitig sehen wir hier auf der linken Seite das neue BOS-Zentrum mit der neuen Polizeiwache, Feuerwehr und Rettungswache.
Und genau, 67 Wohnungen sind das. Die dürfen nur von Leuten gekauft werden, die auf Helgoland leben und auch wirklich hier einen Erstwohnsitz haben. Da gab es wahrscheinlich mehr Leute als Wohnungen, ne?
Also gekauft nicht, nur mieten. Wir vermieten nur. Das machte das Liegenschaftsamt der Gemeinde, um da auch aufzupassen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Das heißt, es geht nach einem Punktesystem. Hauptvoraussetzung ist, du musst deinen ersten Wohnsitz hier haben, Arbeitsplatz oder Rentner. Und dann gibt es Punkte für Kinder, Mitgliedschaft in der Feuerwehr aktiv. Da gibt es dann Punkte und da werden dann im Losverfahren die Wohnungen vergeben. Also Fremdnutzung oder Gästevermietung ist ausgeschlossen.
Wie kann man das sicherstellen? Dadurch, dass der Mietvertrag mit der Gemeinde zusammenkommt.
Genau, die Gemeinde macht den Mietvertrag mit dem Mieter und da ist ja alles vorzulegen. Da brauche ich ja den Personalausweis, dann weiß ich, wo der wohnt. Hier auf der Insel erkennt man sich auch. Also es ist schon ein Ding, wenn einer einen Mietvertrag bekommen würde, den man gar noch nicht gesehen hat vorher.
Genau. Und wie geht das in Zukunft weiter? Wird noch mehr Wohnraum gebaut werden können? Ist hier noch genug Fläche, die man auch relativ problemlos erschließen kann?
Die Fläche ist hier natürlich sehr begrenzt. Und auch ich habe mich natürlich auch im Wahlkampf dafür stark gemacht, dass hier im Oberland jetzt eigentlich hier Schicht im Schacht ist mit Bauen. Denn wir brauchen auch was hier, die Grünflächen, wir brauchen das für die Tiere, für die Natur. Aber auch die Touristen, die kommen ja wegen der Erholung hier hin und nicht nur alle wegen der städtebaulichen Kultur hier. Und wir haben aber ein Gelände noch ausgemacht unten im Gewerbegebiet, wo sich niemand dran stören würde. Wenn man das abreißt, was da ist, da stelle ich mir vor, dass wir 30 bis 50 Wohnungen noch mal schaffen könnten. Und das ist jetzt für dieses Jahr die Aufgabe.
Knappe Wohnraum hat auf Helgoland aber auch zur Folge, dass es zu wenig Arbeitskräfte gibt, weil die eben keine Wohnung finden. Die braucht man auf Helgoland aber, weil die Insel auch im Sommer zu schlecht ans Festland angebunden ist, als dass man zur Arbeit pendeln könnte. Im Augenblick sind etwa 80 Vollzeitstellen in allen Arbeitsbereichen auf der Insel nicht besetzt. Hinzu kommt, dass es für die Helgoländer Handwerksbetriebe sehr schwierig ist, junge Menschen auszubilden. Einer, der ein Lied davon singen kann, ist Johannes Tietgen.
Ich bin der Inselklempner. Wir sind hier mit unserer Firma auf der Insel seit 1954, ist mein Vater hier rübergegangen mit einer ersten Baustelle und wir sind seitdem ohne Unterbrechung hier.
8 Mitarbeiter beschäftigt Tietgen in seinem Betrieb im Helgoländer Gewerbegebiet etwas abseits vom Ortskern, davon einen Azubi. Die praktische Ausbildung kann der fast komplett auf der Insel machen, bis auf eine Ausnahme.
Die Technik, die Installationstechnik in unserem Gewerk ist auf der Insel ein bisschen speziell und auch nicht so vielfältig wie auf dem Festland. Es gibt auf der Insel kaum Ölheizung. Es gibt auf der Insel keine Gasversorgung. Die Gastechnik ist bei den Installationsbetrieben auf dem Festland ein sehr umfangreiches Arbeitsgebiet. Dann ist es so, dass wir die Insel ja zu 98% oder mehr vielleicht sogar noch mit Fernwärme versorgt haben und diese Fernwärmeanlagen sind sehr einheitlich, aber hat von der Ausbildung her, muss ich sagen, den Nachteil, dass die Anlagen eben nicht so vielfältig sind, wie sie es auf dem Festland gibt.
Die Lösung ist der Stammsitz des Unternehmens in Neumünster auf dem Festland. Auszubildende von Helgoland müssen dort für 1 bis 3 Monate mitlaufen, um die Technik kennenzulernen, die auf der Insel nicht verbaut ist. Das andere Problem, das Tietgen hat, die theoretische Ausbildung ist teuer.
Wir haben den einen Auszubildenden, der jetzt im Januar seine Abschlussprüfung gemacht hat, das mal eben überschlagen. Da haben wir allein an Hotelunterbringungskosten 8.000 Euro ausgegeben. Er ist 7 oder 8 Mal im Jahr zu solchen Lehrgängen und Berufsschulbesuchen gewesen. Und jede Fahrt kostet etwa nochmal 100 Euro Reisekosten. Schiff, Eisenbahn, hin und her.
Ausbildung auf Helgoland ist also aufwendiger und teurer als auf dem Festland. Gleichzeitig suchen die Betriebe auf der Insel nach Azubis und die Handvoll Schulabgänger der Inselschule soll mehr Orientierung bekommen, in welchen Berufen man auf Helgoland eigentlich eine Ausbildung machen kann. Dazu wollen die Gemeindeverwaltung, die Inselschule und andere Akteure im Sommer eine Ausbildungsmesse veranstalten, bei der es aber nicht ausschließlich um Berufsberatung oder Orientierung gehen soll. Mitorganisiert wird das von Rebecca Ballstedt.
Auch die Familie derjenigen, die ihr Kind in eine Ausbildung bringen wollen, müssen sich halt eben überlegen, was kann die Firma jetzt sozusagen leisten, was müssten wir gegebenenfalls leisten. Und deswegen hat sich eben die Idee nochmal ergeben zu gucken, was gibt es für Fördermöglichkeiten. Und wir sind ja auch mit Helgoland nicht die einzige Insel. Inwiefern können wir auch im Verbund mit anderen Inseln nochmal deutlicher auf diese Herausforderung eben aufmerksam machen?
Im Sommer soll diese Messe in der Inselschule stattfinden. Ballstedt und den anderen Organisatoren ist dabei wichtig, dass sich eine Art Ausbildungsnetzwerk entwickelt.
Wir sind eigentlich so nah beieinander, ja, und wir helfen uns eigentlich schon. Aber trotzdem, eben dadurch gibt es gewisse Strukturen möglicherweise halt einfach nicht oder wir müssen sie nochmal neu denken. Einfach auch zu gucken, wann sind halt Zeiten für Praktika, wie funktioniert das halt einfach auch da, sich nochmal zusammenzutun, eben dann auch, was das Thema Blockunterricht oder eben auch andere Punkte halt dann eben angeht.
So könnte sich in Zukunft viel auf Helgoland verändern. Mehr junge Menschen könnten eine Perspektive für sich auf Helgoland sehen und auch langfristig auf der Insel bleiben. Gleichzeitig bewegt sich Helgoland mit großen Schritten in die Zukunft. Mehr Wohnraum für die Insulaner, hochwertigerer Tourismus für anspruchsvollere Gäste. Und je mehr Windparks in der Nordsee errichtet werden, desto besser für den Haushalt der Gemeinde, weil sich dann perspektivisch noch mehr Wartungsfirmen auf der Insel ansiedeln und dort ihre Gewerbesteuer zahlen. Ich bin Jörn Schaar, der Landeskorrespondent aus Schleswig-Holstein. Für das Wochenendjournal war ich für Sie auf der Insel Helgoland.